ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der SPD beginnt um Mitternacht der Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag. Zum Auftakt wirbt die Parteispitze bei einer Konferenz in Hannover bei der Basis um Zustimmung. Der Parteinachwuchs hat allerdings schon vorab Nein gesagt. Die Jusos empfehlen, den Vertrag abzulehnen. Sie begründen das unter anderem mit den Zugeständnissen beim Thema Migration und beim Bürgergeld.
Ronja Lämmerhirt ist sich bereits sicher. Sie wird beim SPD-Mitgliederentscheid mit Nein stimmen.
Das sind für mich einige rote Linien, die wir vorher klar formuliert haben, die hier aber überschritten werden. Und deswegen werde ich nicht zustimmen und wir empfehlen das auch unseren Mitgliedern.
Vor allem bei den Themen Migration und Bürgergeld sieht die niedersächsische Juso-Vorsitzende den Koalitionsvertrag zu weit von sozialdemokratischen Werten entfernt und folgt damit der Kritik der Jungsozialisten im Bund. Es gibt also Gesprächsbedarf, das weiß auch die Parteispitze und wirbt zum Auftakt des Mitgliedervotums nochmal für den ausgehandelten Koalitionsvertrag, auch weil man eigentlich keine Alternativen sieht.
Wenn wir das jetzt verbocken, wer weiß, was das für die Bundestagswahl 29 oder 33 in diesem Land bedeutet. Deswegen ist es eine verdammt hohe Verantwortung, die wir hatten in den Verhandlungen. Und die ihr jetzt habt als Mitglieder, wenn ihr darüber abstimmt, ob wir in diese Koalition gehen oder nicht.
Doch das, was zur Abstimmung steht, wird schon jetzt von den möglichen Koalitionären unterschiedlich interpretiert. Beispiel Mindestlohn. Die SPD besteht auf 15 Euro. CDU-Chef Friedrich Merz betont aber am Wochenende, das sei kein Automatismus.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass es das Streit gibt. Das ist nicht die Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die können wir hier heute sowieso nicht mehr verhandeln.
Das eine ist, was auf dem Papier steht. Das andere ist auch, wie die Partei, insbesondere die das für uns ausgehandelt haben, das selber auch interpretieren.
Ronja Lämmerhirt und weitere Jusos fordern heute, den Koalitionsvertrag nachzuverhandeln. Die Parteiführung rechnet trotz der Kritik mit einer Mehrheit für eine Koalition mit der Union. Das Ergebnis des Mitgliedervotums soll am 30. April vorgestellt werden.
In Hannover ist Sophie Mühlmann. Sophie, wie viel Unmut ist in der Halle denn über den Koalitionsvertrag zu spüren?
Also man spürt ihn schon sehr stark. Keiner, mit dem ich hier heute gesprochen habe, ist rundum glücklich mit dem Koalitionsvertrag. Vor allen Dingen, weil es ihn da an den ureigenen sozialdemokratischen Themen hapert. Die werden einfach zu wenig vertreten. Das hört man hier immer wieder. Und das hört man auch an den Fragen hier im Publikum. Da geht es vor allen Dingen immer um Arbeit, immer wieder um Migration, um Pflege, also soziale Themen. Die Jusos, die haben ja dafür plädiert, gegen den Vertrag zu stimmen. Aber die sagen von sich selber, dass sie ja die Aufgabe haben, die Parteispitze immer wieder daran zu erinnern, wofür die SPD eigentlich steht. Aber die sind ja nicht die Mehrheit. Die machen ungefähr ein Fünftel aus von den rund 360.000 Mitgliedern. Und die meisten Älteren, mit denen wir hier gesprochen haben, die haben gesagt, Kompromisse hat es immer gegeben, die muss es auch diesmal geben. Und die Alternative wäre schrecklich. Und um Mitternacht wird heute das Abstimmungstool scharf gestellt. Dann wird man sehen.
Vielen Dank, Sophie Mühlmann aus Hannover. Ein vergleichsweise wenig umstrittener Punkt im Koalitionsvertrag ist die Förderung von E-Autos. Seit die Kaufprämie im vorigen Jahr gestrichen wurde, sind die Verkaufszahlen stark zurückgegangen. Deshalb soll es nun wieder Kaufanreize für Elektroautos geben. Grundsätzlich begrüßt die Branche das zwar, aber langfristig wäre ihr eine direkte Unterstützung der Hersteller lieber, damit sie billiger produzieren können.
In diesem Autohaus in Denkendorf bei Stuttgart verkaufen sie nach wie vor allem Verbrenner. Denn für Kundinnen und Kunden mit normalem Geldbeutel gäbe es schlichtweg zu wenig bezahlbare elektrische Alternativen. Auch politisch initiierte Kaufanreize wirken nur kurzzeitig.
Kaum ist die Prämie da, läuft's, ist die Prämie weg, ist vorbei. Ja, also eine Prämie hilft, den Verkauf kurzfristig anzukurbeln. Aber ob das der Sinn ist, man soll ja generell die Kunden davon überzeugen oder die Menschen davon überzeugen, dass Elektrofahrzeug das Richtige ist.
Die im Koalitionsvertrag angekündigten Förderungen, etwa für Hybridautos oder Steuererleichterungen für Dienstwagen, gingen am Ziel vorbei. Was es braucht, seien echte Innovationen. Diesen E-Kleinlaster etwa hat das Autohaus seit einiger Zeit im Angebot. Konzipiert wurde er wenige Kilometer entfernt, in Waiblingen. produziert aber von Beginn an in China. Würde man in Deutschland herstellen, wären die Anlaufzeiten durch die Bürokratie viel länger und die Kosten zum Beispiel für Strom dreimal so hoch, sagt das Unternehmen.
Dort direkte Unterstützung bekommen, das würde jetzt ein kleines, junges Unternehmen am allermeisten helfen.
Auch Sie sagen, langfristig schaffe das viel mehr Akzeptanz für Elektrofahrzeuge als bloße kurzfristige Kaufanreize, die nach Auslaufen der Programme direkt wieder verpuffen.
Lügenpresse. Ein Schlagwort zur Verunglimpfung von Medien. Wer als Journalistin oder Journalist in Deutschland arbeitet, erlebt neben solchen Beschimpfungen immer öfter auch tätliche Gewalt, wie Schläge und Tritte, aber auch Bedrohungen. Das belegt die Studie Feindbild JournalistIn. Insbesondere bei Lokaljournalisten gehen Bedrohungen inzwischen bis in den Privatbereich. Ein Beispiel aus Sachsen.
Grit Baldauf arbeitet seit 35 Jahren bei der regionalen Tageszeitung Freie Presse im sächsischen Freiberg. Was für sie seit einigen Jahren zum Job dazugehört, Bedrohungen und Verleumdungen. Einmal sagt sie auch von einem ehemaligen Stadtrat der AfD.
Mir ist auch persönlich angedroht worden, mich doch mal anzuspucken in einer Stadtratssitzung.
Journalisten sind zunehmend mit Anfeindungen konfrontiert, im Internet oder in der persönlichen Begegnung bis hin zu körperlichen Angriffen. Das hat eine aktuelle Studie des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit ergeben. 98 tätliche Angriffe gab es auf Journalisten im vergangenen Jahr. Davon 74 auf Demonstrationen, der für Journalisten gefährlichste Arbeitsort in Deutschland. Die meisten Übergriffe, 62, geschahen in Berlin und nicht wie bisher in Sachsen. Die Bedrohungen blieben laut der Studie nicht ohne Folgen.
Journalisten geraten dann natürlich ins Visier, was nicht nur psychisch belastend ist, sondern auch einfach eine Mehrarbeit bedeutet. Und es ist daher einerseits problematisch, aber auch teilweise natürlich nachvollziehbar, wenn Lokaljournalisten bereits beim Schreiben diese möglichen Konsequenzen, die die Artikel von ihnen haben können, mitdenken.
Grundsätzlich stelle die extreme Rechte nach wie vor die größte Bedrohung für die Pressefreiheit in Deutschland dar, so die Studie. Aber seit dem Überfall der Hamas auf Israel haben Angriffe aus Gruppen der pro-palästinensischen Protestbewegung stark zugenommen. Grit Baldau von der Freien Presse hat wegen der Drohung Anzeige gegen den ehemaligen Stadtrat erstattet. Einschüchtern lässt sie sich nicht.
Die EU-Außenministerinnen und Minister haben den russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit mehr als 30 Toten scharf verurteilt. Bei dem Treffen in Luxemburg sagte Bundesaußenministerin Baerbock, der gestrige Angriff mache mehr als deutlich, dass der russische Präsident Putin die Ukraine vernichten wolle. Die EU will nun den Druck auf Russland erhöhen. Geplant ist ein weiteres Sanktionspaket. Jubel bei den Anhängern von Daniel Noboa. Der konservative Amtsinhaber hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Ecuador überraschend klar gewonnen. Die unterlegene Kandidatin González, die für eine linksgerichtete Politik steht, will das Ergebnis nicht anerkennen. Sie fordert eine Neuauszählung. In dem südamerikanischen Land leben 18,3 Millionen Einwohner. Die Wirtschaftslage ist schlecht. Ein großes Problem ist die Gewalt durch mächtige Drogenkartelle.
Fast 56%. Das Wahlergebnis unerwartet eindeutig. Der Jubel der Anhänger von Präsident Daniel Noboa in der Hafenstadt Guayaquil, darum groß. Der Mann, der eine harte Hand gegen Kriminelle verspricht, findet sanfte Worte. Unser Land soll sich verbessern. Ich will Ruhe und Frieden bringen und Arbeit. Es ist das Ergebnis, das sich Maria Torres erhofft hat. Im Viertel der 73-Jährigen gab es Schießereien zwischen Drogengangs. Die Nachbarn haben Angst. Der Familienladen hinter Gittern. Der Kokainhandel habe ihr Land kaputt gemacht. Kokain, das in Europa nachgefragt wird. Wir in Ecuador wollen keine Drogen, keine Mafia. Aber Länder in Europa lieben die Droge und brauchen sie. Hört das dann hier niemals auf? Maria wohnt ganz nah am Hafen. Hier macht sich das Kokain auf die Reise. Zwar versucht der Präsident mit Hilfe des Militärs die Banden zu bezwingen, doch es gelingt nicht. Die hohe Nachfrage in Europa sorgt für einen tödlichen Revierkampf in Ecuador mit jedem Tag Dutzenden Toten. Gegenkandidatin Luisa González wollte die Kriminalität mit mehr Bildung bekämpfen. In den Umfragen noch Kopf an Kopf erkennt sie eine so deutliche Wahlniederlage nicht an. Wir fordern die Nachzählung der Stimmzettel und die Öffnung der Urnen. Doch es scheint, Ecuador hat sich entschieden. Noboa soll weiter hart gegen die Banden vorgehen. Vielleicht mit 4 mehr Jahren, hofft Maria, schaffte es doch, das organisierte Verbrechen zu bezwingen.
In der lateinamerikanischen Politik hat sich der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa auch einmal versucht. Als Präsidentschaftskandidat hatte er allerdings weniger Erfolg als mit seinen Büchern. Für die bekam er 2010 den Literaturnobelpreis. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Berühmt wurde er mit dem Roman Die Stadt und die Hunde über seine Ausbildung beim Militär.
Es war der Höhepunkt des Schaffens von Mario Vargas Llosa. 2010 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. In die einfallsreiche Welt der Träume und der Literatur kann man nur eintauchen, wenn man selbst liest und schreibt. Vargas Llosa stammt aus Südperu, aus einer großbürgerlichen Familie, studierte Jura und Literatur. Er prägt den Stil der Diktatorenromane, in die er reale Ereignisse und persönliche Erfahrungen einfließen lässt, gerne mit dem Einsatz von Ironie. Er kritisiert die Unterdrückung, offenbart gesellschaftliche Missstände in ganz Lateinamerika. So thematisiert das Fest des Ziegenbocks die Repression in der Dominikanischen Republik. In lateinamerikanischen Staaten kann man sich auf nichts verlassen. Das ist wunderbarer Stoff für Romane. Ganz im Gegensatz zu sozial stabileren Staaten, die perfekt in eine vorgegebene Richtung marschieren. Bei politischer Literatur bleibt es nicht. In den 80er Jahren kandidiert er für das Präsidentenamt in Peru. Aus dem einstigen Kommunisten war längst ein Wirtschaftsliberaler geworden. Vargas Llosa scheiterte in der Stichwahl. Bis zum Schluss bleibt der Literat ein streitbarer Geist. Ich bin mir sicher, dass man nach meinem Tod Schlimmes über mich sagen wird, hat Vargas Llosa in einem Interview gesagt. Mit 89 Jahren stirbt für die einen der König und für andere ein Gigant der Literatur.
Ihr Flug ins All dauerte gerade einmal 10 Minuten und 22 Sekunden. Dann setzte die Raumkapsel der Firma Blue Origin wieder auf dem harten texanischen Boden auf. An Bord waren ausschließlich Frauen, allesamt keine ausgebildeten Astronautinnen, sondern Touristinnen. Die wohl bekannteste von ihnen, Popstar Katy Perry. Es war der erste Weltraumflug mit rein weiblicher Crew seit 1963. Die Aktion ist umstritten, viele Wissenschaftler kritisieren den zunehmenden Weltraumtourismus.
Abgebremst von Fallschirmen landen sie im texanischen Staub. Dort ist es Multimilliardär Jeff Bezos, der die Kapsel persönlich öffnet. Alles übertragen im Livestream seines Unternehmens. Mit einer Gänseblume in der Hand verlässt Sängerin Katy Perry die Kapsel als Zeichen an ihre kleine Tochter. Es geht um eine kollektive Energie darin. Es geht um uns. Es geht darum, Raum für zukünftige Frauen zu schaffen. Das Unternehmen, das die Kapsel per Rakete etwas mehr als 100 Kilometer über die Erde schoss, gehört Jeff Bezos. Der Flug an sich ist keine Neuigkeit. Es ist bereits der 11. seines Unternehmens. Vor allem wegen seiner prominenten Besetzung hatte der Flug für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auf Instagram machte Katy Perry vor mehr als 200 Millionen Followern Werbung für den Trip in die Schwerelosigkeit. Ich will im All singen. Bezos Firma ist eines von mehreren privaten Weltraumunternehmen, die Kurztrips für Touristen in den Weltraum anbieten. Solche Flüge sind nicht unumstritten.
Es ist ja nichts gegen Tourismus zu sagen, aber in diesem Fall wissen wir, dass die Rakete durch die höheren Atmosphärenschichten fliegt. Die fliegt ja nur rauf und wieder runter. Und das ist natürlich besonders schädlich für die Atmosphäre, wenn dort Gase ausgestoßen wird, Verbrennungsgase. Und das steht halt sozusagen als Gegengewicht da zu dem Tourismus und der Faszination.
Wie viel die Flüge kosten, macht das Unternehmen nicht öffentlich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. April.
Eine ausgedehnte Tiefdruckzone bringt uns zunehmend wechselhaftes Wetter. Heute Nacht klart der Himmel verbreitet auf. Nur im Norden und nach Südosten hin sind die Wolken schon etwas zahlreicher. Der Tag startet meist freundlich mit Sonnenschein und lockeren Wolken. Die werden am Nachmittag dichter und von Westen und Süden bis in die Mitte bilden sich einige Schauer und Gewitter. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Morgen werden an der Ostsee 14, sonst 18 bis 25 Grad erreicht. Am Mittwoch in der Westhälfte gebietsweise Regen, Schauer und einzelne Gewitter. Im Osten trocken und häufig Sonnenschein, dabei deutliche Temperaturunterschiede, ähnlich am Donnerstag. Am Freitag teils Sonne, teils Wolken und gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. Im Süden auch längere Zeit Regen.
In den Tagesthemen heute um 21.45 Uhr fragt Helge Fuß den EU-Ratspräsidenten Costa, welche Antwort Europa auf die Handels- und Außenpolitik von Donald Trump findet. Und wir begleiten Kranke auf ihren immer weiteren Transportwegen zum Arzt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.